Sie sind ganz schön mutig, dass Sie heute Abend zu diesem Thema freiwillig gekommen sind. Wenn das Sterben nur nicht so schrecklich wäre. Es ist auf der einen Seite ein Thema, das uns natürlich interessiert. Interessanterweise nicht nur alte Menschen, da würde man das noch irgendwie verstehen, dass sich alte Menschen mit dem Sterben, mit dem Tod auseinandersetzen. Aber gerade auch junge Menschen stellen sich schon die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Aber es ist auch ein Thema, das uns Angst bereitet. Vielleicht haben Sie das schon mal erlebt, ein Mensch, den Sie geliebt haben, ist gestorben. Plötzlich lag er da, Sie konnten nicht mehr mit ihm reden und dann folgte die Beerdigung. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen bei Beerdigungen geht, aber bei Beerdigungen wird mir immer wieder schmerzlich bewusst, dass auch ich einmal sterben muss. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich mag diesen Gedanken überhaupt nicht. Eine 88-jährige Frau schrieb in einem Brief, ich muss viel an Sterben denken, aber ich liebe diesen Gedanken nicht. Natürlich gibt es auch Menschen, die sich nach dem Sterben sehnen. Es sind normalerweise Menschen, die krank sind, zum Beispiel körperlich, oder die vielleicht auch psychisch leiden und die den Eindruck haben, wenn ich jetzt sterbe, dann ist das wie eine Art Erlösung aus meinem Leiden. Wir haben auch vorhin schon gesehen bei diesen Zitaten, Menschen sterben sehr, sehr verschieden. Es gibt Menschen, die erleben tatsächlich im Augenblick ihres Sterbens einen enormen, einen unglaublichen Innenkampf. Ich bin befreundet mit einem Pfarrer und er hat mir erzählt, wie er einen 21-jährigen Bauernsohn auf dem Sterbebett begleitete. Und dieser Bauernsohn hat immer wieder zu ihm gesagt, aber Herr Pfarrer, ich muss doch nicht sterben. Ich muss doch nicht sterben. Wissen Sie, ich darf jetzt nicht sterben, weil ich gerade den Bauernhof meiner Eltern übernommen habe und ich bin jetzt dafür verantwortlich. Nicht wahr, Herr Pfarrer, ich muss doch nicht sterben. Er ist dann trotzdem gestorben und die Krankenschwester, die gerade zufällig in diesem Augenblick in seinem Zimmer war, sagte, er ist mit diesen Worten gestorben, aber ich muss doch nicht sterben. Dann gibt es Menschen, die sterben relativ leicht. Wir hatten in unserer Kirche vor etlichen Jahren so eine wunderbare 90-jährige Frau. Sie müssen sich vorstellen, so eine richtige Omi. Sie war einfach so fast zum Knuddeln. Und irgendwann einmal habe ich zu ihr gesagt, sag einmal, Lina, du weißt ganz genau, dass du nicht mehr lange zu leben hast. Darf ich dir eine schwierige Frage stellen? Und dann hat sie gesagt, ja, natürlich. Und dann habe ich gesagt, wie geht es dir, wenn du daran denkst, dass du ja in absehbarer Zeit stirbst? Und dann strahlte sie mich an und sagte, weißt du, Beat, vor dem Übergang des Sterbens, vor diesem Vorgang habe ich schon sehr großen Respekt, vielleicht sogar ein bisschen Angst, weil ich ja nicht weiß, wie das sein wird. Aber vor dem, was nachher kommt, darauf freue ich mich, denn ich weiß, das Beste, die Ewigkeit, die Herrlichkeit bei Gott, die wartet auf mich. Ich sage Ihnen ganz offen, als ich da mit ihr geredet habe, habe ich gedacht, so möchte ich auch einmal alt werden und so möchte ich auch einmal auf Sterben und auf die Ewigkeit zugehen. Ich freue mich darum wirklich, dass Sie heute Abend gekommen sind und ich möchte mit Ihnen über folgende Fragen nachdenken. Was passiert, wenn wir sterben? Wo kommen wir hin? Gibt es Himmel und Hölle? Und wenn es Himmel und Hölle gibt, kann man wissen, dass man in den Himmel kommt. Und ich muss Sie ein bisschen vorwarnen, ich werde heute Abend Ihnen nicht nur gute Gefühle machen, sondern wir werden an einem Punkt kommen, wo Sie denken, es wäre wohl besser gewesen, Sie wären zu Hause geblieben. Aber ich finde es gut, dass Sie hier sind und ich bitte Sie, halten Sie einfach diese Spannung aus, weil eines Tages werden wir alle sterben und dann muss diese Frage geklärt sein, was passiert, wenn wir sterben. Damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Ich möchte Ihnen zunächst einmal einige der gängigen Sterbetheorien ganz kurz erläutern. Da haben wir zunächst einmal die sogenannte materialistische Sterbetheorie. Da wird einfach gesagt, wenn man tot ist, ist man tot. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist in Bayern, aber in der Schweiz klopft man dann so manche dumme Sprüche. Kennen Sie das auch? Also da sagt man zum Beispiel in der Schweiz, dann sehe ich die Radieschen halt 2 Meter von unten. Nun, ich weiß nicht, ob solche Dinge auch bei Ihnen gesagt wird, aber wenn ich solche Sprüche höre, dann werde ich den Eindruck manchmal nicht ganz los, dass die Menschen im tiefsten Innern Angst haben vor dem Sterben. Und weil sie so Angst haben, müssen sie das irgendwie überwinden, indem sie solche Sprüche klopfen. Wissen Sie, wenn mit dem Sterben wirklich alles aus ist, wenn Sie da wirklich überzeugt wären, dann müssten Sie ja keine Angst haben vor dem Sterben, weil damit einfach alles aus wäre. Wenn Sie tot wären, wären Sie einfach tot. Aber der Mensch ahnt in seinem tiefsten Innern, es könnte weitergehen. Und ich sage Ihnen, diese Ahnung hat Gott in unser Leben hineingelegt. Die Bibel sagt nämlich, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz hineingelegt. Das ist die materialistische Sterbetheorie. Die zweite Sterbetheorie ist die sogenannte Reinkarnation. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon einmal gehört haben. Hier wird gesagt, wenn ein Mensch tot ist, dann wird er einige Zeit später wieder auf diese Erde geboren. Er kann sich dabei vorwärts oder rückwärts entwickeln. Man nennt das Karma. Das Ziel dabei ist, durch so und so viele Reinkarnationen schließlich im Nirvana zu enden. Und jetzt dürfen Sie Nirvana nicht verwechseln mit der christlichen Vorstellung von ewigem Leben. Nirvana bedeutet eigentlich nichts anderes als Auslöschen der persönlichen Existenz. Also hier wird gesagt, wenn ein Mensch wird sonst so oft wiedergeboren, bis er so perfekt ist, bis er so vollkommen ist, dass seine persönliche Existenz aufgelöst wird und er geht über in die allgemeine Gottheit. Ich weiß nicht, was Sie zu dieser Weltanschauung denken, wenn Sie sie überhaupt verstehen, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde sie extrem brutal. Die dritte Sterbetheorie vertreten die sogenannten Sterbeforscher wie beispielsweise Frau Dr. Kübler-Ross, die Schweizerin. Vielleicht haben Sie von ihr auch gehört, vor Jahren. Diese Frau hat ja verschiedene Menschen interviewt, die klinisch tot waren, dann aber ins Leben zurückgekehrt sind. Und es ist schon interessant, dass viele dieser Personen ähnliche Dinge erlebten. Sie waren nämlich klinisch tot, sie verließen ihren Leib. Sie blieben noch einige Augenblicke im Raum und sie konnten alles mitverfolgen, was da passierte, aber sie hatten keine Möglichkeit mehr, auf diesseits Bezug zu nehmen. Und dann nach einiger Zeit wurden sie durch einen langen, schwarzen Tunnel hinweggezogen. Am Ende des Tunnels war eine Lichtgestalt. Diese Lichtgestalt hat nur Liebe ausgestrahlt, hat alle Menschen angenommen, unabhängig ihres Lebens und unabhängig ihres Glaubens. Manche Leute sind zurückgekehrt und haben gesagt, wir haben jetzt überhaupt keine Angst mehr vor dem Sterben, denn wir wissen, das Schönste kommt erst noch. Einige sind zurückgekehrt, haben gesagt, wir haben keine Angst mehr vor dem Sterben, denn wir wissen jetzt, es gibt gar keine Hölle. Einige sind sogar zurückgekehrt und haben gesagt, wir wollten gar nicht mehr zurückkehren. Aber die Lichtgestalt hat uns noch einmal zurückgeschickt. Was ist zu diesen Sterbeerfahrungen zu sagen? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber neben diesen positiven Sterbeerfahrungen gibt es auch negative Sterbeerfahrungen. Es gibt sogenannte Höllenerfahrungen. Vor vielen Jahren strahlte das zweite deutsche Fernsehen eine Sendung aus mit dem Titel »Ich sah die Hölle«. In dieser Sendung wurden auch verschiedene Menschen interviewt, die klinisch tot waren, die aber nicht eine positive Erfahrung machten, sondern eine negative Erfahrung. Da war beispielsweise Howard Strom, Professor für Kunst. Er erzählte, wie er klinisch tot war und wie er sich plötzlich in einem ganz dunklen Raum befand und er wurde von finsteren Gestalten mitgerissen. Er wollte aber nicht mit, hat sich gewehrt und dann hat er, obwohl er überhaupt nicht religiös war, sich an ein Kindergebet erinnert. Und da fing er an, dieses Gebet zu beten und als er das machte, haben diese Gestalten geflucht und geschimpft und sie haben gesagt, er soll aufhören zu beten, das würde nichts nützen, es gäbe sowieso keinen Gott. Aber Howard Strom betete weiter und dann beobachtete er, wie die Gestalten langsam aber sicher sich von ihm entfernten. Schlussendlich war er allein, kehrte ins Leben zurück und sagte, ich sah die Hölle. Eine Wissenschaftlerin wurde dann in dieser Sendung gefragt, warum man so lange nichts über diese negativen Sterbeerfahrungen gehört habe. Und dann erklärte sie, weil sich die Menschen schämen. Können Sie das nachvollziehen? Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind klinisch tot, Sie machen eine Höllenerfahrung und Sie kehren ins Leben zurück. Würden Sie einfach Ihren Freunden und Verwandten sagen, ich sah die Hölle? Ich wäre vielleicht in die Hölle gekommen, wenn ich gestorben wäre. Und darum hat man lange Zeit nur von den positiven Sterbeerfahrungen etwas gehört, aber nicht von den negativen. Man weiß heute aber, dass ungefähr 50% aller Sterbeerfahrungen, und zwar auf der ganzen Welt, unabhängig der Religion und unabhängig der Kultur, sogenannte Höllenerfahrungen sind. Jetzt möchte ich richtig verstanden sein, das ist kein Beweis, dass es eine Hölle gibt. Bitte, hören Sie gut zu. Aber die vielen positiven Erfahrungen sind auch kein Beweis, dass es keine Hölle gibt. Und das hat Frau Dr. Kübler-Ross immer wieder gesagt. Sie hat gesagt, sie sei überzeugt, es gibt keine Hölle, weil sie noch nie einem Menschen begegnet sei, der eine Höllenerfahrung machte. Und hier muss man einfach sagen, das stimmt nicht. Es gibt beides. Und damit komme ich zum Zweiten. Was sagt nun die Bibel über das Sterben? Sehen Sie, wenn wir uns mit dem Sterben auseinandersetzen, stellt sich uns ein ganz großes Problem. Nämlich das Problem, dass noch nie ein Mensch außer Jesus im Jenseits war, zurückgekehrt ist und gesagt hat, wie es im Jenseits aussieht. Natürlich berichtet die Bibel von einigen Personen, die tot waren, zum Beispiel Lazarus, die wieder zurückgekehrt sind ins Leben. Aber haben Sie schon mal gemerkt, alle diese Menschen erzählen nicht, wie es im Jenseits ausgesehen hat. Es gibt inzwischen einige christliche Bücher, auch von Leuten, die behaupten, sie seien im Jenseits gewesen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin äußerst kritisch gegen diese Bücher. Wissen Sie, Papier ist geduldig. Nein, kein Mensch war im Jenseits und ist zurückgekehrt und hat gesagt, wie es im Jenseits aussieht. Und darum kann uns kein Mensch sagen, wie es im Jenseits wirklich ist. Der Einzige, der es sagen kann, ist der Schöpfer, ist der lebendige Gott. Und das Wunderbare ist, er hat es uns klar und eindeutig gesagt, und zwar in der Bibel. Wissen Sie, die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist von Gott inspiriert. Das heißt, Gott hat uns seine Gedanken gegeben, damit wir wissen, wie wir leben, wie wir sterben, damit unser Leben und auch unser Sterben gelingt. Jetzt weiß ich das nicht. Vielleicht sitzen unter uns heute Abend ganz kritische Menschen. Das würde mich natürlich riesig freuen, weil wenn sie kritisch sind, dann tauchen jetzt natürlich Fragen auf. Zum Beispiel die Frage, woher weißt du, dass die Bibel von Gott inspiriert ist? Ich meine, das kann ja jeder sagen. Nun, wer mich kennt, weiß, dass ich ganz kritisch bin. Ich glaube nicht einfach alles. Und darum bin ich dieser Frage immer wieder nachgegangen. Gibt es Beweise, dass die Bibel von Gott inspiriert ist? Und ich sage Ihnen, es gibt manche Beweise. Und den deutlichsten möchte ich Ihnen einmal erklären. Die Bibel ist ein Buch voller Voraussagen. Man nennt das Prophezeiungen. Nun wissen Sie vielleicht, es gibt auch außerbiblische Prophezeiungen, zum Beispiel von Nostradamus. Aber wenn Sie die außerbiblischen Prophezeiungen anschauen, dann merken Sie, Diese Prophezeiungen sind sehr allgemein gehalten. Und es ist klar, wenn eine Prophezeiung allgemein gehalten wird und jetzt passiert etwas, dann kann man das natürlich hineininterpretieren. Also man kann sagen, das hat er gemeint oder dies hat er gemeint oder das hat er gemeint. Wenn Sie jetzt einmal die Prophezeiungen der Bibel anschauen, dann merken Sie, nicht alle, aber viele Prophezeiungen sind sehr genau. Da werden Orte genannt, da werden Namen genannt, da werden Handlungen beschrieben. Ich möchte Ihnen mal drei solcher Prophezeiungen zeigen. 700 Jahre vor der Geburt Jesus wird vorausgesagt, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Das ist wirklich ganz verblüffend. Überlegen Sie mal, man hätte eher erwartet, der Messias wird in Jerusalem geboren. Aber es wird vorausgesagt in Bethlehem. Das ist etwa so, wie wenn man vor 700 Jahren gesagt hätte, in Traunreuth wird dieser und dieser Mensch geboren werden und er wird wirklich geboren und lebt wirklich. Oder es wird vorausgesagt, dass der Messias stirbt, dass er hingerichtet wird. Meine Freunde, für einen Juden war das absolut hirnrissig. Der Messias wird doch nicht hingerichtet, aber es wird vorausgesagt, er wird hingerichtet. Und dann die vielleicht gewaltigste Prophezeiung, die Hinrichtungsart wird beschrieben. Wissen Sie, wenn ein Jude noch auf die Idee gekommen wäre, der Messias, der wird hingerichtet, dann hätte er vorausgesagt, er wird gesteinigt, weil die Hinrichtungsart der Juden damals Steinigung war. Aber es wird vorausgesagt mit damaligen Bildern, er wird gekreuzigt. Jetzt hören Sie ganz gut zu. Diese Prophezeiung wurde zu einer Zeit gemacht, in der es die Kreuzigung noch gar nicht gab. Die Perser haben diese Kreuzigung erfunden, die Römer haben es vor allem ausgeführt, aber bevor der erste Mensch gekreuzigt wurde, wurde bereits vorausgesagt, der Messias wird gekreuzigt. Sie kennen vielleicht Professor Werner Gitt, er war ja Mathematiker und er hat einmal ausgerechnet, hat herausgefunden, dass über 3000 Prophezeiungen in der Bibel sich bis heute erfüllt haben. Und weil er Mathematiker ist, hat er dann überlegt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich 3000 Prophezeiungen wortwörtlich erfüllen bei einer Wahrscheinlichkeitsquote von 50%. Und dann macht er jeweils, einige schmunzeln schon, dann macht er jeweils so eine Riesenrechnung und ich denke, immer niemand versteht sie, von den Zuhörern außer er. Aber am Ende bringt er einen ganz praktischen Vergleich und sagt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich 3000 Prophezeiungen erfüllen. Und zwar sagt er, stellen Sie sich einmal vor, das Weltall. So in der Größe, wie wir heute glauben, dass das Weltall ist. Und dann füllen wir dieses Weltall mit vielen schwarzen Ameisen. Und dann haben wir noch einmal ein Weltall und füllen es auch mit schwarzen Ameisen. Und noch einmal ein Weltall und füllen es nochmals mit schwarzen Ameisen. Und dann tun wir eine einzige rote Ameise hinein. Und jetzt verbinden wir jemandem die Augen und sagen, er soll hineingreifen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er diese rote Ameise durch Zufall erwischt? Nun, praktisch gleich null. Und dann sagt Professor Werner Gitt, genauso ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich 3000 Prophezeiungen wortwörtlich erfüllen, wie eben dieser Zufall, dass man diese eine Ameise herausfischen kann. Also praktisch gleich null. Das heißt, 3000 Prophezeiungen können sich nur erfüllen, weil Gott dahinter steht, der das weiß und es auch beeinflussen kann. Meine lieben kritischen Freunde, darum glaube ich der Bibel. Ich glaube der Bibel auch in den Dingen, die ich nicht prüfen kann. Zum Beispiel, was passiert, wenn ich sterbe? Und ich würde Ihnen den guten Rat geben, die Bibel ernst zu nehmen. Es braucht ziemlich viel Glauben, um die Bibel nicht ernst zu nehmen. Und jetzt möchte ich Ihnen einmal zeigen, was passiert eigentlich, wenn ein Mensch stirbt. Ich mache es einmal folgendermaßen. Jeder Mensch hat einen Körper. Das sehen wir, das spüren wir, das merken wir. Jeder Mensch hat aber noch etwas und ich nenne das einmal das Ich. Manche nennen es auch die Seele oder die Persönlichkeit, aber ich finde der Begriff Ich sehr, sehr gut. Und jetzt ist es ganz klar, solange wir auf dieser Erde sind, bilden der Körper und das Ich eine Einheit. Das heißt, sie gehören zusammen, wir können es nicht einfach auseinander dividieren. Aber der Körper und das Ich sind nicht identisch. Wissen Sie, woran man das sieht? Wenn wir zum Beispiel einen Schaden haben am Körper, wenn zum Beispiel ein Arm amputiert wird oder ein Bein, dann ist ja unser Körper nicht mehr 100%. Aber interessant ist, wir empfinden uns dann immer noch als 100% Ich. Das heißt mit anderen Worten, der Körper und das Ich bilden eine Einheit, sie sind aber nicht identisch. Und jetzt ist es ganz klar, die Existenz unseres Körpers ist in jedem Fall begrenzt. Viele Menschen werden alt und sterben, manche werden krank und sterben, manche haben einen Unfall und sterben. Auf jeden Fall, die Existenz des Körpers ist begrenzt. Aber das Ich, das lebt ewig. Und jetzt passiert im Augenblick des Sterbens nichts anderes. Ich erkläre es mal in ganz groben Zügen, als dass das Ich unseren Körper verlässt und jetzt hat es zwei Möglichkeiten, wo es hingehen kann. Entweder geht es in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Die Bibel redet vom ewigen Leben, von der Herrlichkeit, vom Himmel. Oder das Ich geht an einen Ort, wo es getrennt von Gott lebt. Die Bibel redet von der ewigen Nacht, von der ewigen Verdammnis. Die Bibel redet von der Hölle. Also die Bibel redet ganz klar von Himmel und Hölle. Dabei beschreibt sie den Himmel als einen wunderbaren Ort. Die Bibel sagt, Gott wird dort bei den Menschen wohnen. Sie werden sein Volk sein. Dort wird es kein Leid mehr geben, kein Geschrei mehr, keine Schmerzen mehr, der Tod wird nicht mehr sein. Jesus hat gesagt, ich mache alles neu. Jemand hat den Himmel einmal so beschrieben, er hat gesagt, stellen Sie sich einmal das Schönste vor, was Sie je erlebt haben. Machen Sie das gleich einmal mit. Einfach das Schönste, was Sie je erlebt haben in Ihrem Leben. Vielleicht zum ersten Mal über beide Ohren verliebt oder vielleicht eine Arbeitsstelle bekommen oder einen Berg bestiegen oder irgendetwas. Stellen Sie sich mal vor, etwas Wunderschönes, was Sie erlebt haben. Wo Sie gedacht haben, das sollte jetzt für alle Ewigkeit so gehen. Haben Sie etwas? Und dann hat er gesagt, und jetzt ist der Himmel noch viel, viel schöner. Und das Wunderbare ist, er dauert ewig. Aber die Bibel redet auch von Hölle. Und ich weiß, was einige von Ihnen denken. Sie denken jetzt, die Hölle, das ist die Erfindung der alten Kirche. Aber das ist nicht wahr. Wenn Sie die Bibel einmal ganz genau studieren, dann werden Sie feststellen, die meisten Stellen über die Hölle, vor allem die Stellen, in denen die Hölle ein Stück weit beschrieben wird, sind Zitate von Jesus Christus. Also ausgerechnet Jesus, der nun die größte Liebe in Person war. Es gab ja niemand, der mehr geliebt hat, hat am allermeisten von der Hölle geredet. Die alte Kirche, die hat diese Höllenstrafe relativ schnell bagatellisiert. Man hat dann ziemlich schnell das sogenannte Fegefeuer erfunden. Also da hat man gesagt, da kommt ein Mensch hinein, kann er ein bisschen abbüßen und irgendwann wird er aber mit größter Wahrscheinlichkeit wieder rauskommen. Die Bibel und auch Jesus Christus reden nirgends vom Fegefeuer, aber sie reden deutlich von der Hölle. Dabei hat Jesus keine Schauermärchen erzählt, aber hat schon gesagt, es ist ein furchtbarer Ort. Ich möchte zwei Zitate bringen. Zum Beispiel hat er gesagt, dort ist Heulen und Zähne klappen. Oder er hat gesagt, dort ist tiefste Finsternis. Jesus hat auch gesagt, hier und in diesem Leben entscheidet es sich, wo wir die Ewigkeit verbringen. Das heißt, im Augenblick des Sterbens sind die Würfel gefallen. Es gibt eben keine zweite Chance mehr. Und Jesus hat gesagt, die Ewigkeit dauert ewig, 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 ewig. Sie hört nicht mehr auf. Ich bin mir bewusst, dass wir jetzt an einem ganz schwierigen Punkt angelangt sind. Und ich weiß, dass Sie das am liebsten verdrängen möchten. Kann ich verstehen. Aber ich bitte Sie, tun Sie es nicht. Sondern fragen Sie sich, komme ich wirklich in den Himmel? Diese Frage müssen Sie unbedingt für sich beantworten. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Was können wir tun, damit wir ewiges Leben bekommen? Mit einer ähnlichen Frage kam einmal ein junger Mann zu Jesus. Er fragte Jesus, was muss ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Und Jesus erklärte ihm und sagte, du kennst ja die Gebote. Und dann zählte er sie auf. Er sagte, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, ehre Vater und Mutter. Mit anderen Worten sagte Jesus, wenn du ewiges Leben bekommen willst, musst du die Gebote Gottes hundertprozentig halten. Nun denken Sie vielleicht, ja, das ist ja wunderbar. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich habe noch nie gestohlen. Ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Ich habe noch nie gelogen. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Das ist ja wunderbar. Ich habe die Gebote Gottes immer gehalten. Die Bibel kommt zu einem anderen Ergebnis. Die Bibel sagt, alle Menschen haben gesündigt und können vor Gott nicht bestehen. Und ich sage Ihnen, auch an dieser Stelle hat die Bibel recht. Wissen Sie, wir leben heute in einer ganz schwierigen Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der vieles salonfähig geworden ist, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Und jetzt sündigen manche Leute drauf los und sie haben durchaus kein schlechtes Gewissen mehr. Aber es ist trotzdem Sünde. Ich zeige Ihnen das an ein paar Beispielen. Die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Jesus hat einmal gesagt, nicht erst, wenn wir einem Menschen den Knüppel über den Kopf gehauen haben und er tot vor uns liegt, sind wir Mörder. Sondern bereits, wenn wir einem fremden Menschen hassen oder grollen oder Aggressionen gegen ihn haben oder Neid und Eifersucht oder wenn wir ihn verletzen, indem wir sagen, du Idiot oder etwas Ähnliches, sind wir in den Augen Gottes Mörder. Die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Aber in einer Veranstaltung in dieser Größenordnung bin ich ganz sicher, unter uns sitzen Männer und Frauen, die haben die Ehe gebrochen. Nur man hat vielleicht seine Entschuldigung. Jemand hat mal gesagt, ein kleiner Seitensprung tut meiner eigenen Beziehung gut. So ein Quatsch. Jemand hat mal gesagt, ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Er hat gesagt, man heiratet, dann entwickelt man sich. Man entwickelt sich vielleicht auseinander. Dann ist es doch besser, man lässt sich scheiden und heiratet den Nächsten. Nein, sagt die Bibel, du sollst nicht Ehe brechen. Jesus hat sogar gesagt, nicht erst, wenn ich mit einer fremden Frau ins Bett gehüpft bin, habe ich die Ehe mit ihr gebrochen. Sondern bereits, wenn ich eine fremde Frau mit einem begehrlichen Blick anschaue, habe ich im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Die Bibel sagt, du sollst nicht lügen. Jemand hat mal gesagt, ich lüge doch nicht, ich schwindle höchstens. Ehre Vater und Mutter. Dieses Gebot bedeutet für Kinder, Teenager und Jugendliche bis zu einem gewissen Alter, die Eltern zu gehorchen. Für Erwachsene bedeutet es nicht mehr, die Eltern zu gehorchen, aber es bedeutet, die Eltern zu ehren und zu achten. Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment mal, Beat, kein Mensch kann die Gebote Gottes hundertprozentig halten. Richtig. Darum sagt ja auch die Bibel, alle Menschen haben gesündigt und können vor Gott nicht bestehen. Wissen Sie, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ja, wir sind alle kleine oder größere Sünder. Und damit will man sich so quasi entschuldigen. Wenn wir alle Sünder sind, kann es ja nicht so schlimm sein. Die Bibel sagt, jawohl, wir haben alle gesündigt, aber das ist ja genau das Drama von uns Menschen. Und jetzt kommt etwas Wichtiges, hören Sie gut zu. Sie dürfen heute Abend ganz vieles wieder vergessen, aber das müssen Sie mitnehmen. Darum kann sich niemand den Himmel mit guten Werken oder mit einem guten Leben verdienen. Die Bibel sagt das klipp und klar, die Bibel sagt, wir werden nicht gerettet durch gute Werke, damit sich niemand rühmen kann. Und ich sage Ihnen, das ist gut. Stellen Sie sich einmal vor, wir kämen in den Himmel, weil wir so gute Werke getan hätten. Wir kämen dort oben an, würden uns auf die Schulter klopfen und würden sagen, was sind wir doch für tolle Hechte. Ich sage Ihnen, das wäre nicht der Himmel, das wäre die Hölle. Ich möchte mit niemandem im Himmel sein, der meint, er sei dort, weil er ein so gutes Leben geführt hat. Und darum hat es Gott so eingerichtet, dass wir uns den Himmel eben nicht mit guten Werken verdienen können. Aber jetzt kommt das Evangelium. Und bevor ich Ihnen jetzt das Evangelium erkläre, möchte ich Sie bitten, dass Sie sich noch einmal ganz kurz erheben, dass Sie durchatmen, vielleicht kurz frische Luft reinlassen, damit Sie wirklich verstehen, was ich Ihnen jetzt im zweiten Teil des heutigen Abends gerne sagen möchte. Sie dürfen sich wieder hinsetzen. Das Evangelium lautet: Gott liebt Sie. Gott hat Sehnsucht nach Ihnen. Jemand hat sogar gesagt, Gott hat Liebeskummer. Und weil er das hat, möchte er mit Ihnen natürlich immer Gemeinschaft haben. Er möchte immer mit Ihnen zusammen sein. Und zwar nicht nur hier in diesem Leben, das auch, aber für alle Ewigkeit. Damit er das aber kann, hat er das größte Opfer gebracht, das überhaupt möglich ist. Er hat Jesus am Kreuz für uns und unsere Sünden bestrafen lassen. Nun gehe ich mal davon aus, dass Sie alle wissen, dass das Sterben Jesu das Herzstück ist des Evangeliums. Sie können in irgendeine Kirche gehen und fast überall finden Sie ein Kreuz oder mehrere Kreuze. Aber ich beobachte immer wieder, dass es ganz viele Menschen gibt, übrigens auch christliche Leute, die das Sterben Jesu nicht wirklich verstehen. Ich habe eine Seniorin über mehrere Jahre begleitet und sie hat mir mal ganz offen gesagt, Beat, ich habe nie so recht verstanden, warum Jesus eigentlich am Kreuz sterben musste. Und ich habe mir noch einmal überlegt, wie kann ich Ihnen das erklären, was Jesus dort am Kreuz getan hat. Und ich möchte es gerne mit einem Bild machen. Jetzt bitte ich tatsächlich, dass man wenigstens für das Bild ein bisschen das Licht runter macht, damit man es sehr gut sieht. Vielleicht noch diesen beiden Scheinwerfern. Sie sehen hier den sogenannten Isenheimer Altar. Er steht in Colmar, in einer französischen Stadt. Darf ich einmal fragen, wer von Ihnen hat dieses Bild, diesen Altar, schon einmal live in Colmar gesehen? Bitte ein Handzeichen. Ja, einige. Bisschen weit weg für Sie. Aber es lohnt sich einmal, diesen Altar zu schauen. Es ist wahrscheinlich eine der schönsten Darstellungen über Sterben Jesu überhaupt in der Kunstgeschichte. Ich möchte Ihnen ganz kurz das Bild beschreiben. Hier rechts von Jesus sehen wir Johannes der Täufer. Mit dem überdimensional langen Zeigefinger, mit der Bibel unter dem Arm oder auf dem Arm. Die Bibelkenner unter Ihnen wissen natürlich, er gehört eigentlich gar nicht hierher. Als Jesus am Kreuz hing, war Johannes schon längst hingerichtet worden, aber Matthias Grünewald hat ihn ganz bewusst hier hingesetzt, und zwar deswegen, weil Johannes der Täufer der Erste war, als Jesus auf dieser Erde war. Am Jordan, bei der Taufe von Jesus, der auf Jesus gedeutet hat, darum der Zeigefinger, und gesagt hat, dieser Mann nimmt die Sünden der Menschen weg. Wörtlich hat er gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Das kommt vom Alten Testament her, von den Opfertieren. Und darum hat Matthias Grünewald hier ein kleines Lamm hingemalt. Die Gruppe links, die möchte ich Ihnen jetzt nicht zeigen, aber dann Jesus in der Mitte. Zunächst einmal so, wie wir ihn kennen, mit der Dornenkrone. Blutig geschlagener Leib, die furchtbaren Nägel durch die Hände und durch die Füße. Aber wenn man jetzt den Körper von Jesus anschaut, ich habe ihn hier vergrößert, dann sieht man, der ganze Körper ist übersät mit furchtbaren Geschwüren. Können Sie es auch ganz hinten sehen? Also im Original sieht man es total gut. Er ist übersät mit furchtbaren Geschwüren hier. Matthias Grünewald, der Maler, wollte damit ausdrücken, diese Geschwüre, das sind unsere Sünden, die kleben an Jesus. Wie muss man sich das vorstellen? Als Jesus am Kreuz hing oder kurze Zeit vor dem Garten Gethsemane, nahm Gott Vater die Sünden aller Menschen wie ein Paket und hat sie auf Jesus übertragen. Also er nahm die Sünden der Menschen, die in der Vergangenheit lebten, die damals in der Gegenwart lebten und hat sie auf Jesus übertragen. Und weil Gott in die Zukunft blickt, wusste er natürlich auch, was die Menschen in Zukunft alles für Sünden machen würden. Und darum konnte er auch die Sünden der Menschen nehmen, die noch in Zukunft leben würden, und hat sie auf Jesus übertragen. Und dann sah es in den Augen Gottes aus, wie wenn Jesus Jede Sünde, die irgendwann einmal getan wurde oder noch getan wird, selber getan hätte. Also Jesus hat auch ihre, ich sage es mal ganz persönlich, hat auch ihre und meine Sünden auf sich genommen. Jetzt Kinder, damit es keine Missverständnisse gibt, als Jesus am Kreuz hing, hat man die Geschwüre natürlich nicht gesehen. Das ist eine künstlerische Ausdrucksform, okay? Aber Gott hat sie so gesehen. Und dann hat Gott Vater seinen Sohn stellvertretend für uns bestraft. Der Zorn Gottes wurde über Jesus ausgegossen. Das Gericht Gottes, das uns eigentlich hätte treffen müssen, traf ihn. Und damit kam Gottes gerechter Zorn zur Ruhe. Damit wurde Gottes gerechter Zorn gestillt. Und darum kann uns Jesus vergeben. Also man kann sagen, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Und jetzt darf man gerne wieder Licht machen, lieber Techniker. Wieder Licht machen. Das ist nicht so wichtig für den nächsten Teil. Jesus Christus ist nämlich nicht nur am Kreuz gestorben, aber für unser Thema jetzt ist das ganz entscheidend, sondern er ist am dritten Tag real, das heißt wirklich körperlich von den Toten auferstanden. Osterabend. Die Jünger hatten sich in einem Raum versammelt, sie hatten die Türe gut verbarrikadiert, weil sie Angst hatten als Nachfolger dieses Jesus, sie würden vielleicht auch gefangen genommen werden und als Märtyrer sterben. Plötzlich ging Jesus durch die verschlossene Türe hindurch, stand mitten unter den Jüngern und dann hat er sie begrüßt mit dem Friedensgruß Shalom, Friede sei mit euch. Die Jünger erschraken und ihr erster Gedanke war klar, das muss ein Geist sein, nicht wahr? Nur Geister können ja durch Türen hindurchgehen. Aber dann sagte Jesus, warum denkt ihr, ich bin ein Geist? Ich habe einen Körper, ich habe einen Leib, ich habe einen Auferstehungsleib, man kann mich berühren. Und dann ist es sehr interessant, dann heißt es in der Bibel, die einen der Jünger, die glaubten, die anderen, die zweifelten. Soll ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kann das gut verstehen. Ich hätte wahrscheinlich auch gezweifelt. Ist er wirklich auferstanden? Lebt er wirklich? Und dann fährt Jesus weiter und sagt, habt ihr mir etwas zu essen? Und dann haben sie ihm gebratenen Fisch gebracht. Jesus hat sich hingesetzt und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger sich um ihn herum versammelten und ihm zuschauten. Also bitte, das ist nicht besonders anständig, jemandem beim Essen zuzuschauen. Aber hier war es ganz wichtig. Dann nahm Jesus das erste Stück des Fisches in den Mund, der Fisch verschwand. Nahm das zweite Stück, der Fisch verschwand. Drittes Stück, der Fisch verschwand. Und dann merkten die Jünger, Jesus ist wirklich auferstanden, er lebt, er hat einen richtigen Leib. Nun, einer der Jünger war leider nicht dabei, nämlich Thomas. Im Laufe der nächsten Woche sind die Jünger zu Thomas gelaufen, haben gesagt, Thomas, wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden, er lebt. Aber Thomas war ziemlich kritisch. Er ließ sich von der Begeisterung von den Jüngern nicht einfach so anstecken. Er sagte, das glaube ich nicht. Ich glaube es nur unter einer Bedingung. Ich selber möchte Jesus sehen, aber nicht einmal das genügt. Sondern ich möchte mit meinen Fingern in seine Wundmale hineinlangen von den Nägeln und in seine Seitenwunde vom Spieß. Wenn ich das berühre, dann glaube ich an ihn. Nächster Sonntagabend, die Jünger waren wieder versammelt, Thomas war dieses Mal dabei. Wieder geht Jesus durch die verschlossene Tür hindurch, wieder begrüßt er sie, Shalom, und dann dreht er sich zu Thomas und sagt, Thomas, komm einmal, nimm jetzt deine Finger und lang in die Wundmale und nimm deine Hand und lang in die Seitenwunde. Und ich kann mir gut vorstellen, wie das Herz von Thomas klopfte, aber mit größter Wahrscheinlichkeit nahm er seinen Finger und langte in die Wundmale und in die Seitenwunde. Und als er das machte, fiel er auf seine Knie und betete Jesus an und sagte, mein Herr und mein Gott. Mit anderen Worten, wenn du auferstanden bist und wenn du lebst, dann bist du wirklich Gott und dann bist du mein Herr. Und dann sagte Jesus etwas ganz Wichtiges zu Thomas. Er sagte, Thomas, du hast geglaubt, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die Menschen, die mich nicht sehen und doch glauben. Und damit sprach er von uns. Aber jetzt möchte ich noch etwas Wichtiges sagen im Blick auf diese Auferstehung. Die Auferstehung Jesu ist historisch gesehen. Eines der bestbezeugtesten Ereignisse aus der damaligen Zeit. Die Auferstehung Jesu ist besser bezeugt, als dass dieser große Feldherr Cäsar überhaupt je gelebt hat. Das heißt mit anderen Worten, Jesus ist wirklich auferstanden, Jesus lebt. Darum konnte er ja auch sagen, wir hören oft diese Bibelstelle an Beerdigungen. Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Haben Sie es mitbekommen? Wird leben, auch wenn er stirbt. Also man kann sagen, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Und weil er auferstanden ist und lebt, kann er uns ewiges Leben schenken. Leben, das über dieses Leben hinausgeht. Aber jetzt muss ich Ihnen noch etwas ganz Wichtiges sagen. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus für alle Menschen am Kreuz gestorben ist. Also heute Abend kann niemand sagen, für mich ist er nicht gestorben. Doch er ist auch für Sie gestorben. Er hat auch an Sie gedacht, als er das damals gemacht hat. Aber obwohl Jesus für alle Menschen gestorben ist, hat das nicht automatisch Auswirkungen für alle Menschen. Wissen Sie, Jesus zwingt Sie nicht, an ihn zu glauben. Sondern es ist eine Entscheidung, die jetzt jeder Mensch für sich beanspruchen will. Will ich an Jesus glauben? Will ich glauben, dass er für meine Sünden gestorben ist? Will ich glauben, dass er auferstanden ist und lebt und mir ewiges Leben gibt? Will ich, dass er mir die Sünden vergeben kann? Und will ich, dass er in mein Leben hineinkommt oder will ich das nicht? Jeder Mensch muss diese Entscheidung selber für sich beantworten. Und ich möchte Ihnen heute Abend zeigen, wie man die Vergebung der Sünde und das ewige Leben bekommt, wie man zu Jesus umkehrt oder wie die Bibel sagt, wie man sich bekehrt. Ich zeige Ihnen jetzt eine Zeichnung, die ich am Dienstag schon mal gezeigt habe. Ich bin mir das wirklich bewusst. Aber ich zeige es Ihnen ganz bewusst noch einmal, weil es eine gute Zeichnung ist und weil sie vielen Menschen schon geholfen hat, diese Bekehrung, diese Entscheidung für Jesus noch besser zu verstehen. Und darum zeige ich es Ihnen noch einmal und natürlich auch für die vielen, die vielleicht am Dienstag nicht hier waren. Sie sehen hier einen Kreis. Der Kreis stellt unser Leben dar. Ich sage es auch heute Abend. Nehmen Sie es jetzt einmal ganz persönlich. Das ist Ihr Leben oder auch mein Leben. Die dunklen Punkte sind ein Symbol für die Sünde. Wir haben alle gesündigt. Und das Kreuz ist ein Symbol für Jesus. Er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Und jetzt sagt die Bibel, das ist der Zustand jedes Menschen, der sich nicht bekehrt hat. Also jeder unbekehrte Mensch, der nicht an Jesus Christus glaubt, das ist sein Zustand. Er hat gesündigt. Die Sünden sind in seinem Leben. Und Jesus ist für ihn am Kreuz gestorben. Und jetzt besteht diese Entscheidung für Jesus, diese Bekehrung aus zwei konkreten Schritten. Der erste Schritt ist, dass ich Jesus in einem Gebet meine Sünden bekenne. Also, dass ich sie zugebe, dass ich sie eingestehe, dass ich demütig bin und sage, jawohl, in meinem Leben sind manche Dinge falsch gelaufen. Ich habe das dargestellt mit Pfeilen. Die Bibel sagt, wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen. Natürlich können sie leugnen. Natürlich, Sie können sagen, ja, der da vorne, was der da sagt, der spinnt ja ein bisschen übertrieben, das können Sie. Aber die Bibel sagt, wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen. Und dann fährt er weiter, wer aber seine Sünde bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit empfangen. Ich möchte Sie darum ermutigen, ein demütiges Herz zu haben und zu Jesus zu kommen und sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich brauche dich. Und ich bekenne dir jetzt meine Sünden. Und ich bitte dich, dass du mir alle meine Schuld, alle meine Sünden vergibst. Die Dinge, die ich noch weiß, aber auch die Dinge, die ich nicht mehr weiß. Die Dinge, die ich sogar unbewusst gemacht habe. Ich bitte dich, mach mein Leben sauber, mach mein Leben rein. Und in diesem Augenblick, wo ein Mensch so betet, vergibt ihm Jesus alle Sünden. Er macht sein Leben wirklich rein. Das heißt, dieser Mensch darf weiterleben, wie wenn er nie gesündigt hätte. Wie wenn er nie etwas Falsches gesagt, getan, gedacht oder gefühlt hätte. Sein Leben ist rein. Kennst du ein Spiritual, Oh Happy Day? Da heißt es so schön, er wusch mir meine Sünden weg. Das ist natürlich ein Bild, aber es ist ein schönes Bild. Und es zeigt genau, was es bedeutet, Vergebung der Sünden. Aber das ist noch keine ganze Bekehrung. Wenn Sie nur die Sünden bekennen, sind Sie noch nicht ein Kind des lebendigen Gottes, haben Sie noch nicht ewiges Leben. Sie müssen noch einen zweiten Schritt gehen. Sie müssen nämlich Jesus in Ihr Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und dieses Aufnehmen ist auch ein geistlicher Augenblick, in dem ich im Gebet zu Jesus komme und sage, Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören. Bitte verändere du mich, so wie du mich haben willst. Lass mich nie mehr los. Und in dem Moment, wo ein Mensch Jesus bittet, in sein Leben hineinzukommen, kommt Jesus durch den Heiligen Geist in dieses Leben hinein. Jetzt wird dieser Mensch ein Kind des lebendigen Gottes. Das heißt, Gott wird sein himmlischer Vater. Er hat eine ganz enge Liebesbeziehung mit Gott bereits jetzt. Jetzt bekommt er ewiges Leben. Das heißt, wenn er stirbt, kommt er ganz sicher in den Himmel. Und das Wunderbare ist, er weiß jetzt schon, dass er ewiges Leben hat. Meine Freunde, das ist ein Christ nach dem Neuen Testament. Das und nichts anderes. Und jetzt möchte ich Sie einmal fragen, haben Sie sich einmal wirklich in dieser biblischen Art und Weise für Jesus entschieden? Haben Sie sich wirklich bekehrt? Oder verlassen Sie sich immer noch auf Ihre eigene Gerechtigkeit? Verlassen Sie sich immer noch darauf, es wird schon irgendwie gut herauskommen? Manchmal sagen Leute, ach ihr Christen, ihr seid ganz schön arrogant. Und zwar deswegen, weil ihr behauptet, dass man es wissen kann, dass man ewiges Leben hat. Aber ich sage Ihnen, wir sind nicht arrogant. Wissen Sie, wann wir arrogant wären? Wir wären arrogant, wenn wir sagen würden, wir kommen in den Himmel, weil wir so ein gutes Leben geführt haben. Aber kein bekennender Christ, kein entschiedener Christ, kein bekehrter Christ wird das je sagen. Sondern jeder Bekehrte, jeder bekennende Christ wird sagen, ich war ein Sünder. Und wenn ich von Gott her etwas verdient hätte, dann hätte ich die Strafe verdient, ewige Nacht. Ich hätte die Hölle verdient. Aber Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Und aus Gnade, Gnade heißt völlig unverdient, hat er mir die Sünden vergeben, hat mich angenommen. Ich habe nur noch eine Verantwortung gehabt. Ich musste es einmal im Glauben bewusst annehmen. Und meine Freunde, das ist nicht arrogant. Am liebsten würde ich jetzt durch die Reihen gehen und ich würde jeden von Ihnen ganz lieb anschauen. Die Kinder, Teenies, die Jugendlichen, die Erwachsenen, die älteren Leute. Ich würde sie ganz lieb anschauen, würde gerne fragen, hast du dich bekehrt? Ist Jesus wirklich in deinem Leben drin? Und ich möchte Sie ermutigen, wenn Sie jetzt unsicher sind oder wenn Sie sagen, nein, ich weiß natürlich, dass er nicht in meinem Leben ist, dann möchte ich Sie heute Abend ermutigen, Jesus eine positive Antwort zu geben. Ich möchte Sie ermutigen, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen, einfach zu ihm zu kommen. Und ich werde Ihnen jetzt wieder eine Gelegenheit dazu geben. Ich freue mich jetzt auf diesen Augenblick, wo ich Ihnen einfach die Möglichkeit geben kann, Jesus eine Antwort zu geben. Ich finde das wichtig in solchen Abenden, auch in solchen Gottesdiensten, dass man auch aktiv werden kann, dass man Jesus eben wirklich eine Antwort gibt, nicht nur Hörer bleibt. Und wir werden es jetzt so machen, ich werde beten. Dann werden wir miteinander ein Lied singen, dieses wunderbare Einlassungslied. Die, die schon mehrmals da waren, haben es jetzt schon mehrmals gehört. Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Ich muss mich nicht erst beweisen, ein guter Mensch werden. Ich darf so kommen, wie ich bin. Am Anfang dieses Liedes werden einige Mitarbeiter hier zu diesem Kreuz kommen. Auch ich werde zu diesem Kreuz hingehen. Und dann machen wir dieses Kreuz heute Abend wieder zum Treffpunkt. Und dann möchte ich Sie ermutigen, wenn Sie sich heute für Jesus Christus entscheiden möchten, dann bringen Sie das zum Ausdruck, indem Sie einfach hier zu diesem Kreuz kommen. Und damit bringen Sie zum Ausdruck, genauso wie Sie symbolisch zu diesem Kreuz kommen, so möchten Sie heute Abend zu Jesus kommen, den Sie ja nicht sehen. Und Sie möchten, dass er Ihnen die Sünden vergibt. Sie möchten, dass er in Ihr Leben kommt. Und Sie möchten, dass er Ihnen ewiges Leben schenkt. Warum rufe ich nach vorne? Ich habe in diesen Tagen immer wieder gesagt, die Bibel legt Wert aufs Bekenntnis. Ich weiß schon, in Europa sagt man, Glaube ist Privatsache. Und da ist auch eine Spur Wahrheit dabei. Natürlich ist vieles privat, was in unserem Herzen abläuft. Aber dennoch, Jesus möchte das Bekenntnis. Er hat gesagt, wer von Herzen glaubt, ist gerecht. Wer mit dem Munde bekennt, ist gerettet. Und ich möchte Ihnen heute einen weiteren Grund nennen, warum ich Ihnen wirklich empfehlen möchte, Ihnen Mut machen möchte, einen Schritt zu wagen. In einer ähnlichen Veranstaltung kommen zwei Jugendliche auf mich zu, sagen, wir haben uns irgendwann einmal in einer Jungschar-Freizeit für Jesus entschieden. Aber wir hatten nicht den Mut, zu einem Leiter oder zu einer Leiterin zu gehen. Das heißt, wir haben das selber für uns einfach gemacht. Und dann haben sie gesagt, und wir fragen uns immer wieder, ob uns Jesus angenommen hat, ob wir ewiges Leben haben oder nicht. Es war eine richtige Not für sie. Ich habe sie dann ermutigt, habe gesagt, am Abend steht doch dazu, bekennt euch zu Jesus und macht das mit einem Menschen zusammen fest. Sie haben das gemacht und von diesem Augenblick an hatten sie diese hundertprozentige, strahlende Gewissheit, ich habe ewiges Leben, Jesus hat mich angenommen. Und darum ermutige ich sie, nach vorne zu kommen. Ich ermutige sie auch, nach vorne zu kommen, wenn sie irgendwann einmal, vielleicht in den letzten Tagen, aber auch vorher, wenn sie irgendwann mal so im Herzen eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Ich finde das gut. Aber wenn sie merken, sie sind unsicher, ob Jesus in ihrem Leben drin ist, dann bringen sie das zum Ausdruck, kommen sie heute Abend nach vorne. Wenn sie von jemandem eingeladen worden sind und sie sagen, ich würde gerne nach vorne kommen, aber allein das schaffe ich nicht, dann dürfen Sie das dieser Person sagen, die jetzt vielleicht neben Ihnen sitzt. Stupfen Sie sie und sagen, du, könntest du mich begleiten? Ich bin ganz sicher, die Person wird Sie gerne begleiten, wenn Sie möchten, auch dann beim Gespräch, wenn das Ihr Wunsch ist. Was passiert, wenn Sie nach vorne kommen? Ich habe schon angedeutet, wir werden dann nach hinten gehen, werden in den Mutter-Kind-Raum hinübergehen, dort sind wir ungestört. Dann werde ich ein Wort noch aus der Bibel vorlesen, als Ermutigung. Und dann helfen wir Ihnen zu einem guten Gespräch. In diesem Gespräch werden wir Ihre Fragen beantworten, Ihnen noch einmal erklären, wie man sich für Jesus entscheidet und dann, wenn Sie möchten, mit Ihnen zusammen beten und Sie können diese Entscheidung für Jesus heute festmachen. Wir möchten Ihnen noch ein kleines Heft mitgeben mit Ratschlägen für das Leben mit Jesus. Ich lade junge Menschen ein, ich lade ältere Menschen ein, Ehepaare, Singles, ich lade sie einfach ein. Bevor ich jetzt abschließe, möchte ich noch einen letzten Kreis zeigen, weil einige von Ihnen sich wahrscheinlich jetzt noch nicht gefunden haben. Ich habe den auch schon am Dienstag gezeigt. Das ist ein Mensch, der sich einmal für Jesus entschieden hat. Sie sehen das, Jesus ist in seinem Leben drin. Aber das ist eine ganz große Problematik. Jesus ist nämlich nicht in der Mitte. Er ist nicht im Zentrum, er ist nicht Herr. Ich gebrauche gern das Bild, er sitzt nicht an der Schaltzentrale in unserem Leben. Er ist nicht auf dem Thron in unserem Leben, sondern er ist irgendwo am Rande. Das sind die Menschen, die Sünde in ihrem Leben tolerieren. Das sind die Menschen, die, wenn sie ehrlich sind, sagen müssen, mein Leben gehört Jesus nur an zweiter, dritter oder vierter Stelle. Das sind die Menschen, die die erste Liebe zu Jesus verloren haben. Das sind die Menschen, die kaum eine Liebesbeziehung mit Jesus pflegen, also die kaum Zeit mit Jesus allein verbringen, indem sie die Bibel lesen oder indem sie auch beten und so Gemeinschaft pflegen. Das sind die Menschen, die einfach lau geworden sind. Sind die Menschen, bei denen vieles Tradition ist. Und ich sage immer wieder, und das möchte ich heute den Teenies und auch den Jugendlichen sagen, das ist ein jammervoller Zustand, so zu leben. Weil man macht keine Erfahrung mit Jesus. Es ist langweilig mit Jesus. Aber man hat auch keine Freude mehr an der Sünde, weil da ist man doch wieder zu christlich und hat dauernd ein schlechtes Gewissen. Also es ist schon ein furchtbarer Zustand, so zu leben. Aber ich finde es noch viel, viel schlimmer, einmal so zu sterben. Einmal in die Ewigkeit hinüberzugehen und dann vor Gott zu stehen. Und ein großer Teil von meinem Leben, müsste ich sagen, Jesus war am Rand in meinem Leben. Das muss ein schrecklicher Moment sein. Und darum möchte ich Sie ermutigen, wenn das Ihre Situation ist, treffen Sie heute eine neue Entscheidung für Jesus. Machen Sie einen neuen Anfang, eine Erneuerung. Kommen Sie zu ihm. Sagen Sie, Herr Jesus, tut mir leid, dass ich lau geworden bin. Ich habe mich schon bekehrt, aber ich bin lau geworden. Bitte vergib mir. Und ich bitte dich, komm neu in die Mitte meines Lebens. Mein Leben soll dir ganz gehören. Und wenn das Ihr Wunsch ist, bitte ich Sie auch, kommen Sie beim Lied nach vorne und machen Sie das mit jemandem zusammen fest. Ich möchte jetzt gerne für Sie beten und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Herr Jesus Christus, ich danke dir für das Evangelium. Ich danke dir, dass du vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du für unsere Sünden gestorben bist, aber du bist auch auferstanden, du lebst. Und darum kannst du uns allen die Sünden vergeben. Du kannst uns Gemeinschaft schenken mit dem lebendigen Gott und ewiges Leben. Ich danke dir, dass du alle Voraussetzungen geschaffen hast. Und die einzige Bedingung, die wir jetzt erfüllen müssen, ist, dass wir zu dir kommen. Und dass wir diese Geschenke der Vergebung des ewigen Lebens von dir annehmen. Und dass wir bereit sind, mit dir unterwegs zu sein und mit dir zu leben. Ich bitte dich für die Menschen, die diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen haben oder die jetzt unsicher sind. Für die, die vielleicht in diesem Moment kämpfen, schon in den letzten Tagen hier waren, vielleicht auch gekämpft haben, vielleicht heute zum ersten Mal hier sind, innerlich kämpfen, soll ich oder soll ich nicht? Ich bitte dich jetzt ganz speziell, sprich sie noch einmal an. Zeig ihnen noch einmal, was dran ist. Nimm bitte alle Menschenfurcht weg. Möchte ich bitten, geh durch die Reihen und berühre noch einmal jeden Einzelnen. Bestätige jetzt dein Wort. Und wenn es heute Abend vielleicht auch wieder zu Gesprächen kommt, dann bitte ich dich einfach, gib uns viel, viel Liebe, Einfühlungsvermögen, dass wir Menschen helfen können, zu dir zu kommen. Bitte ich auch für die, die dich an den Rand in ihrem Leben gedrängt haben, gib auch solchen Menschen jetzt Mut, einen Schritt zu dir zu tun. Amen. Ich bitte, dass Sie stehen bleiben. Wir singen, wie gesagt, jetzt dieses Lied. Die Mitarbeiter werden gleich nach vorne kommen und dann bitte ich Sie, schließen Sie sich an, warten Sie vielleicht nicht bis zum Schluss dieses Liedes, kommen Sie gleich. Sie können vielleicht auch anderen Menschen damit Mut machen.